Hallo und herzlich willkommen hier auf www.joelmediatv.de zu unserer Reihe Fundament des Glaubens. Heute widmen wir uns einem sehr, sehr wichtigen Thema, und zwar dem Thema Nummer 16, das Mahlzeichen des Tieres. Es gibt viele Vorstellungen darüber, ob es vielleicht ein RFID-Chip ist, den man in die Hand oder in die Stirn implantiert, ob es der Barcode ist oder ob es unser Geldsystem ist. Das sind die Fragestellungen, die sich viele, viele Leute stellen. Und wir werden heute uns anschauen, was die Bibel sagt über das Mahlzeichen, was es ist, von wem es ist und wie die Leute identifiziert werden, die dieses Mahlzeichen nicht annehmen. Dieses ist eines der wichtigsten Bibelstudien, die wir uns vorstellen können. Und es ist so wichtig, dass wir uns wirklich vorbereiten, unsere Herzen vorbereiten und dass wir im Anschluss von diesem Video wirklich das PDF runterladen und wirklich selber nachstudieren, ob es sich so verhält, wie ich das gesagt habe. Wir haben heute viel vor uns, deshalb kann ich nicht alles, was im Studium drin ist, heute thematisieren. Deshalb bitte, bitte, prüft es selber nach. Und wenn Fragen sind, wie immer, einfach in die Kommentare per E-Mail an uns. Bevor wir das Wort Gottes gemeinsam aufschlagen, lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir so sehr für deine Güte und deine Treue. Wir danken dir für diesen neuen Tag des Lebens. Wir danken dir für die Möglichkeit, heute gemeinsam in dein Wort zu schauen und es gemeinsam zu studieren. Großer Gott, es geht um das Mahlzeichen des Tieres. Und es gibt viele Ansichten darüber. Einige halten es nicht für wichtig, andere sagen, es ist das und das und das und haben sich doch immer wieder geirrt. Großer Gott, lass uns bitte erkennen, was wir aus deinem Wort schließen können, was das Mahlzeichen denn nun ist. Heiland, wir bitten dich um deinen Heiligen Geist und um deine Anwesenheit, dass du unser edelster Gast bist. So danken wir dir und bitten dich das im kostbaren Namen von Jesus Christus. Amen. Bevor wir uns darum kümmern, was das Mahlzeichen ist, müssen wir schauen, was das Tier ist. Wir wissen ja, es ist das Mahlzeichen des Tieres. Also es ist interessant zu wissen, welches dieses Tier ist. Und wir schauen uns auch an die Folgen, die es haben wird, jene, die das Mahlzeichen annehmen. Und damit lasst uns dieses Bibelstudium starten, weil das sind die mit unangenehmsten Verse, die wir in der Bibel finden. Schlagt mit mir gemeinsam auf die Offenbarung, Kapitel 14, und da die Verse 9 bis 11. Wir befinden uns da in der Drei-Engels-Botschaft. Offenbarung 14, die Verse 9 bis 11. Und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seine Stirn und auf seine Hand annimmt, so wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns. Und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden, vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die das Tier und sein Bild anbeten, haben keine Ruhe Tag und Nacht, und wer das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Wir sehen hier, dass es sich um eine der härtesten Botschaften in der Bibel handelt. Wir wissen, von wem die Offenbarung gegeben wurde. Sie wurde von Jesus Christus gegeben. Der Jesus, der gesagt hat, liebet eure Feinde. Der Jesus, der gesagt hat, ich bin nicht gekommen, um zu richten, sondern um zu retten. Der Jesus, der gezeigt hat, wie sehr Gott diese Welt liebt. Der sagt solche Worte. Und es ist eine harte Botschaft. Als ich sie das erste Mal gehört habe, dachte ich, ist das wirklich von Gott? Und dann ist mir etwas aufgefallen. Gott möchte uns warnen. Und zwar ganz eindringlich und ganz, ja, schockierend. Wie ist es, wenn meine Mutter mich gesehen hat, wie ich auf die heiße Herdplatte fassen wollte? Sie sagte nicht, oh Boris, es ist besser für dich, du tust es nicht. Lass es bitte. Das hätte nicht funktioniert. Sie hat mit lauter Stimme mich angesprochen und gesagt: Boris, Finger weg, ansonsten verbrennst du dich. sich verbrennen ist nichts Schönes. Sie hat mir die Konsequenzen sofort aufgezeigt, was passiert, wenn ich das getan hätte. Und so ist es auch hier. Gott möchte nicht, dass wir dieses Mahlzeichen annehmen. Und deshalb hat er hier eine so dringliche Botschaft gemacht. Und jetzt lasst uns anschauen, wer das Tier ist, von dessen Mahlzeichen wir uns fernhalten sollen. Und dazu gehen wir gemeinsam in die Offenbarung 13, die Verse 1 bis 8 und den Vers 18. Offenbarung Kapitel 13, die Verse 1 bis 8 und 18. Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das hatte 7 Köpfe und 10 Hörner. Und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, glich einem Panther. Und seine Füße waren wie die eines Bären und seine Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet und seine Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach. Und sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte. Und sie beteten das Tier an und sprachen: Wer ist dem Tier gleich? Wer vermag mit ihm zu kämpfen? Und es wurde ihm ein Maul gegeben, das große Worte und Lästerungen redete. Und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate lang zu wirken. Und es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott und seinen Namen zu lästern und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen. Und es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Vollmacht gegeben über jeden Volksstamm und jede Sprache und jede Nation. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, deren Namen nicht geschrieben steht im Buch des Lebens, des Lammes, das geschlachtet worden ist, vor Grundlegung der Welt an. Hier ist die Weisheit. Wer das Verständnis hat, der berechnet die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen. Und seine Zahl ist 666. Wir haben gemeinsam im letzten Studium herausgefunden, wer der Antichrist ist oder was der Antichrist ist und welche Eigenschaften er hat. Und ich bitte jeden, der heute zum ersten Mal zugeschaltet hat, jetzt zu pausieren und sich vorher das andere Video anzuschauen, damit man überhaupt versteht, worum es jetzt hier geht. Wir sehen, dass dieses Tier besondere Eigenschaften hat. Es hat den Leib eines Leoparden, es hat Füße wie Bärenfüße, es hat 7 Köpfe, es hat 10 Hörner, es hat einen Rachen wie einen Löwenrachen. Und das erinnert uns an die Tiere aus Daniel 7. Wie ein Zusammenschmelzen dieser Tiere. Wir hatten den Bären, wir hatten den Leoparden, wir hatten den Löwen, wir hatten das schreckliche Tier. Und wenn wir die Köpfe dieser Tiere zusammenzählen, kommen wir auch auf 7. Wenn wir die Hörner zusammenzählen, kommen wir auch auf 10. Wir sehen also, dass dieses Tier, das aus dem Meer kam, in Offenbarung 13 jetzt, dasselbe veranschaulicht wie diese Tiere, die aus dem Meer kamen, aus Daniel 7. Und wir haben hier in diesem Text mehrere Merkmale gefunden, wo wir sicher gehen können, es handelt sich hier um dieselbe Macht. Und zwar, es kommt auch aus dem Meer. Und das Papsttum, welches ist der Antichrist, kam auch aus dem dicht bevölkerten Europa, aus diesem Völkermeer hervor. Dass die Tiere sich alle ähneln, haben wir hier wieder. Dass im Vers 3 haben wir gesehen, dieses Tier hat eine tödliche Wunde erlitten. Und so war es auch 1798, als General Barthier Papst Pius VI. Gefangen genommen hat und das Papsttum damit abgeschafft war. Dort hat das Papsttum eine tödliche Wunde bekommen, das aber wieder geheilt wurde und immer noch am Heilen ist. Wir sehen, es gab eine weltweite Macht. Und auch heute noch ist das Papsttum eine weltweite Macht. Jedes Land hat einen Diplomaten im Vatikan. Also das ist eine Macht, die wirklich Ansehen hat. Für Deutschland ist es zum Beispiel Annette Schavan, die ehemalige Bildungsministerin, die dort als Botschafterin tätig ist. Und wir sehen auch, dass es wurde vor ein, zwei Jahren, versucht, den Reichtum der katholischen Kirche zu messen. Und man musste aufgeben, weil es unzählbar ist. Das Papsttum hat so viele Gelder und angelegte Gelder durch die Kirchenschätze, durch das ganze Gold, durch die Gebäude, durch die Grundstücke überall auf der Welt. Ein Drittel von Jerusalem gehört dem Papsttum. Ein Drittel von Rom gehört dem Papsttum. Und viele, viele Firmen gehören zum großen Teil dem Papsttum, weil es über Aktien und stille Beteiligung an vielen Ecken beteiligt ist. Viele Journalisten haben versucht, da tiefer hervorzudringen und sind gescheitert, weil es so gigantisch groß ist. Wir sehen also, es hat eine weltweite Macht, auch heute noch. Nicht umsonst sagen wir, folge dem Geld oder Geld regiert die Welt. Wir sehen, dass es eine religiöse Macht ist. Und auch das Papsttum ist ganz klar eine religiöse Macht, die über 1,3 Millionen Katholiken herrscht an dieser Stelle. Wir sehen, dass dieses Tier in Offenbarung 13 Lästerungen gemacht hat. Und auch sehen wir, dass nur der Antichrist auch diese Lästerung macht. Lästerung haben wir definiert in Markus 2, Verse 5 bis 7. Wer behauptet, Sünden vergeben zu können, der lästert Gott. Und wer sagt, ich bin der Stellvertreter Gottes oder ich mache mich Gott gleich, der begeht Gotteslästerung. Das sind die einzigen Definitionen, die wir in der Bibel für Gotteslästerungen finden, neben seinen Namen zu missbrauchen, was das definiert. Und beides trifft auf das Papsttum zu. Wir sehen die Verfolgung, die gemacht worden ist. Und wir sehen, dass der Antichrist über das gesamte Mittelalter hindurch Menschen blutig verfolgt hat. Und die Dauer seiner Herrschaft, nämlich von 538 bis 1798, diese 1260 Tage, welche sind in der Prophetie 1260 Jahre, oder 42 Monate oder 3,5 Zeiten oder Jahre. Diese ganzen Dinge sind der gleiche Zeitraum. Und natürlich die Zahl 666. Und ich möchte euch die gängige Interpretation für die Zahl 666 einmal zeigen. Und zwar ist der Titel des Papstes in der konstantinischen Schenkung Vicarius Filii Dei. Und wenn wir jetzt die römischen Zahlen kennen und das adaptieren, dann sehen wir, dass V5 ist, I ist 1, C ist 100, A und R sind jeweils 0, I ist auch 1, U wurde geschrieben damals im Lateinischen wie ein V. Wenn wir alte Inschriften angucken von römischen Städten, gerade in Südwestdeutschland, und dann noch Inschriften aus Rom haben, sehen wir, dass die U's immer ein V waren. Was 5 ist, S ist wieder 0. Zusammen gibt es 112. Bei Filii haben wir F0, I1, L50, sind zusammen 53. Und Di, Dora ist 500, E ist 0, I ist 1. Zusammen 501 und die drei dann zusammen gibt 666. Das hier ist kein schlagender Beweis. Das möchte ich an dieser Stelle ganz deutlich sagen. Ich bitte euch, geht jetzt nicht hinaus und sagt, Vicarius Filii Dei. Und wenn man das zusammenzählt, das gibt 666. Und das ist der Beweis, dass das Papsttum der Antichrist ist. Bitte tu das nicht. Aber wir sehen, dass auch dieses Merkmal zutrifft. Wir sehen, dass auch hier wir zumindest keinen Widerspruch haben. Es ist eher dafür, dass wir sagen können, okay, wir können es weiterhin so sehen. Die schlagenden Argumente sind die anderen, die wir gerade eben zusammen angeschaut haben. Und ich denke, dass wir in der Zukunft noch stärker sehen werden, was die Zahl des Tieres ist, nämlich die Zahl eines Mannes, die Zahl seines Namens. Ich denke, das wird in der Zukunft noch mal deutlicher werden, was jetzt noch nicht offenbar ist. Das wird sich aber noch weisen, das kann ich im Moment nicht sagen. Lasst uns gemeinsam betrachten, was im Zentrum dieser Malzeichen des Tiereskrise steckt. Wir lesen jetzt den Text nochmal mit ausgewählten Versen und schauen, welches Wort immer und immer und immer wieder wiederholt ist. Das ist Offenbarung 13 und dann die Verse 4, 8, 12 und 15. Offenbarung 13, Verse 4, 8, 12 und 15. Und sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte. Und sie beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich? Wer vermag mit ihm zu kämpfen? Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet worden ist von Grundlegung der Welt an. Vers 12. Und es übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus, vor dessen Augen, und bringt die Erde und die, die auf ihr wohnen, dazu, dass sie das erste Tier anbeteten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, so dass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Und lasst uns noch Offenbarung 14, die Verse 9 bis 11 nochmal lesen. Und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, so wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns. Und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die das Tier und sein Bild anbeten, anbeten, haben keine Ruhe, Tag und Nacht. Und wer das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Die Offenbarung ist das absolute Zentrum. Also Offenbarung 11 bis 14 ist das Zentrum von der gesamten Offenbarung. Wir haben hier einen sogenannten Chiasmus. Das heißt, wir haben hier eine Zuspitzung der Ereignisse und es geht um den großen Kampf in diesen Kapiteln 12 bis 14. Wir haben es in Offenbarung 12 von der Rebellion Satans im Himmel zu tun. Und wir haben in Offenbarung 13 das Mahlzeichen des Tieres, diese Krise in der Endzeit. Und wir haben in Offenbarung 14 die Wiederkunft Jesu. Das heißt, wir haben hier von der Rebellion, wenn sie beginnt, bis zur Rebellion, wenn sie geendet, haben wir hier diesen Bogen, sage ich einmal. Und das Zentrum dieser Krise ist, wen beten wir an? Beten wir Gott an oder beten wir ein menschliches System an? Diesen Drachen, dieses Tier, dieses Bild des Tieres. Nehmen wir das Mahlzeichen des Tieres an. Also wir sehen auf jeden Fall in diesem Text, dass es sich um Anbetung dreht. Nicht primär um Äußerlichkeiten. Nehme ich einen Chip an oder nehme ich ihn nicht an? Wenn man mir mit der Bibel beweisen kann, dass, wenn ich einen Chip implantieren lasse, dass ich dann Satan anbete, dann muss ich sagen, okay, das sehe ich ein, das ist richtig. Viele Evangelikale behaupten aber genau das. Warum behaupten sie das? Weil sie sagen, damit kann man nicht mehr kaufen noch verkaufen. Und in gewisser Weise haben sie recht, wenn das Bargeld digitalisiert wird und wir nur noch mit unserem RFID-Chip zahlen, dann kann man das schnell abstellen. Aber genauso haben sie vor circa 20, 25 Jahren gesagt, dass der Barcode das Mahlzeichen des Tieres, das 666 ist. Das hören wir heute kaum noch. Warum hören wir das kaum noch? Weil es sich nicht bewahrheitet hat. Das heißt, es wurde eine emotionale Hochstimmung damals produziert und gesagt, das ist das Mahlzeichen des Tieres, nehmt es nicht an. Und die Glaubwürdigkeit der Bibel hat dadurch großen Schaden genommen. Und ich denke, dass die Bibel auch dadurch, dass man sagt, das ist dieser RFID-Chip, die Glaubwürdigkeit der Bibel dadurch Schaden nimmt, wenn man es so verbreitet. Wenn man es mir biblisch belegen kann, möchte ich dieser Ansicht gerne folgen. Aber ich sehe es in diesem Moment nicht. Was ich sehe anhand der Texte bisher ist, dass es sich um Anbetung handelt. Und lasst uns mal genauer schauen, durch wen Satan diese Anbetung erhalten wird. Und dazu schlagen wir auf Offenbarung 13 und nochmal die Verse 4 und 8. Offenbarung 13, Vers 4 und 8. Und sie beteten den Drachen an, welches ist Satan, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte. Und sie beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich? Wer vermag mit ihm zu kämpfen? Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet worden ist von der Grundlegung der Welt an. Satans Wunsch von Anfang an war es, angebetet zu werden. Das ist das, was wir schon in Jesaja gemeinsam sehen können. Und die wenigsten Menschen würden Satan direkt anbeten. Sie sagen, nein, Satan anbeten, das geht uns doch zu weit. Niemals würden sie das bewusst tun. Deshalb muss Satan sich hinter einem System verstecken, das angebetet wird, was nicht so leicht auffällt. Die beste Waffe ist, das in einem christlichen Gewand zu verstecken, dass das angebetet wird, dass diesem System Glauben geschenkt wird und ihm nachgefolgt wird und dadurch Satan angebetet wird. Es hat schon angefangen im Paradies. Satan hat gesagt, ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. Und der Mensch, also Adam und Eva, haben die Frucht gegessen und haben erkannt, es ist böse, dem Wort Gottes nicht zu gehorchen. Und diese Institution setzt Tradition auf die gleiche Stufe wie das Wort Gottes. Und jetzt muss ich eines fragen. Was ist Tradition? Tradition heißt, das haben wir immer schon so gemacht. Wer ist wir? Wir Menschen. Das heißt, der Fuß, auf dem diese Institution steht, ist menschliche Gebräuche und Traditionen und Denkweisen, die auf eine Ebene gestellt werden mit dem Wort Gottes. Auch hier ist die Entscheidung wieder, wie damals beim Garten. Glaube ich Gottes Wort oder sage ich, so schlimm kann es schon nicht sein und kann es schon nicht werden? Und das muss jeder von uns selbst entscheiden an dieser Stelle. Und lasst uns noch ein weiteres kleines Merkmal anschauen vom Antichristen, der durch Paulus beschrieben wird in 2. Thessalonicher Kapitel 2, die Verse 3 und 4. 2. Thessalonicher Kapitel 2, die Verse 3 und 4. Lasst euch von niemanden in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde, nämlich der Antichrist, geoffenbart werden. Hier kriegt er jetzt einen neuen Namen. Der Sohn des Verderbens. Lesen wir weiter. Der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Und jetzt lasst uns noch eine zweite Bibelstelle aufschlagen in Johannes 17, Vers 12. Johannes 17, Vers 12. Und als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen. Die du mir gegeben hast, habe ich behütet. Und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Jesus hat an dieser Stelle jemanden als den Sohn des Verderbens bezeichnet. Und das ist Judas gewesen. Und meine Frage ist, wird Judas kommen? Nein, Judas ist tot. Judas hat sich erhängt und ist dann die Klippen hinabgefallen. So sehen wir das in den Evangelien und später in der Apostelgeschichte. Paulus hat also gesagt, es muss zuerst der Abfall kommen, nämlich der Gemeinde, und dann wird dieser Sohn des Verderbens kommen, dieser Antichrist. Und Jesus hat gesagt, Judas ist dieser Sohn des Verderbens. Das heißt, welche Eigenschaften hat Judas? Judas war einer von Jesu Jüngern, von Jesu Nachfolgern. Jeder, der von außen geguckt hat, hat gesagt, ja, dieser Judas gehört zu Jesus. Aber obwohl er zu ihm gehört hat, obwohl er zu dem Kreis der Zwölf gehörte, hat er Jesus verraten. Und so ist auch der Sohn des Verderbens, der Antichrist, innerhalb der christlichen Gemeinschaft und wird Jesus verraten. Denn durch das Papsttum hat Satan seine Prinzipien durchgesetzt in einem christlichen Gewand, sodass es nicht so sehr auffällt. Und tatsächlich hatte ich haben Freunde von mir geheiratet und ich war eingeladen bei der Hochzeit und da war auch eine junge Dame, die sich selbst als überzeugte Atheistin bezeichnet hat und sagte, Religion ist böse. Und ich sage, interessant, woran liegt das denn? Was ist denn an Religion böse? Ja, wegen Religion entstehen die ganzen Kriege. Sobald eine Religion mal an der Macht ist, zwingt sie die Leute, das zu glauben, was sie sagen. Und wer nicht daran glaubt, wird verfolgt. Tatsächlich sehen wir diese Prinzipien auch bei Nichtreligionen. Zum Beispiel im Marxismus und Kommunismus. Nämlich sehen wir da, dass die Leute gesagt haben, Gott gibt es nicht, Gott ist tot, der Kommunismus ist das Richtige und jeder, der nicht das glaubt, was wir sagen, der wird verfolgt. Der muss Repressalien erwarten. Das heißt, der Geist, der dahinter steckt, das ist der Geist Satans. Und die Kirche des Mittelalters hat diesen Geist deutlich offenbart. Und wir sehen auch heute noch, dass aktuelles Kirchenrecht, also das ist nicht anno dazumal, sondern aktuelles Kirchenrecht besagt, wer nicht den unfehlbaren Worten der heiligen Institution der katholischen Kirche folgen möchte, muss bestraft werden mit einer angemessenen Strafe. Das könnt ihr gerne nachprüfen, das finden wir heute noch im Kirchenrecht, wurde 1998 etabliert und jetzt lässt sich nur die Frage stellen, was ist eine angemessene Strafe? Das ist flexibel. Und wir dürfen eines nicht vergessen, absolute Macht verdirbt den Charakter. Das heißt, was die Kirche einmal durchgemacht hat, das kann sie wieder durchmachen, wenn sie wieder absolute Macht erhalten sollte. Deshalb ist so ein wichtiges christliches Prinzip die Trennung von Kirche und Staat. Und jetzt lasst uns anschauen, was die Eigenschaften von Gottes Volk in der Endzeit sein werden. Und dazu gehen wir in die Offenbarung 12, den Vers 17 und danach in die Offenbarung 14, Vers 12. Erst Offenbarung 12, Vers 17. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Und jetzt Offenbarung 14, Vers 12. Hier ist die Geduld der Heiligen, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Eine bessere Übersetzung hier an der Stelle ist den Glauben von Jesus. Aber nehmen wir das so, wie es ist. Wir sehen also, dass hier als Merkmal immer das Halten der Gebote ist. Wir haben es in Offenbarung 12, wo die Gemeinde anfängt zu existieren, nach dem Auffahren Jesu in den Himmel. Also am Anfang dieses Konflikts, da wird das Volk beschrieben mit die Gebote Gottes halten. Und in Offenbarung 14, die das Mahlzeichen nicht annehmen, die halten die Gebote. Wir sehen also an dieser Stelle, dass es darum geht, die das Mahlzeichen nicht annehmen, die werden gleichzeitig kategorisiert oder charakterisiert mit dem Ausdruck, die Gebote Gottes halten. Das lässt den Schluss zu, dass das Mahlzeichen des Tieres gegen die Gebote Gottes ist. Was stelle ich mir darunter vor? Also das heißt, es muss etwas sein, was gegen die Gebote Gottes ist, weil diejenigen, die Gebote halten, nehmen das Mahlzeichen nicht an. Und ich denke, das ist logisch. Und ich denke nicht, dass es sich in den Geboten 5 bis 12 bewegt. Nämlich die Gebote 5 bis 10. Ach, es ist wieder heiß hier im Studio. Die Gebote 5 bis 10 können es nicht sein, weil wenn eine Regierung sagt, du sollst die Ehe brechen, das werden die meisten Christen nicht mitmachen. Du sollst stehlen, das werden sie auch nicht tun. Du sollst lügen. Das sind alles Dinge, die, denke ich, nicht werden das Mahlzeichen des Tieres sein. Allerdings, wenn so ein Gesetz weltweit kommt, dann ist das Mahlzeichen des Tieres. Das dürfen wir nicht vergessen. Und wir sehen auch, dass in der Offenbarung 13, die Verse 4 und 8, das Tier angebetet wird und der Drache angebetet wird. Damit ist das erste Gebot gebrochen. Wir sehen in Offenbarung 13, Verse 14 und 15, dass das Bild des Tieres angebetet wird. Und damit ist das zweite Gebot gebrochen. Du sollst ja weder Bildnis noch Gleichnis machen. Und in Offenbarung 13, 5 und 6 sehen wir, dass dieses Tier lästert. Also es missbraucht den Namen des Herrn. Das heißt, diese drei Gebote werden schon übertreten. Darum denke ich, es geht um ein Gebot, das der Großteil der Christenheit heute als nicht so wichtig ansieht. Und dieses ist das Sabbatgebot. Und das möchte ich ein bisschen verdeutlichen. Lasst uns gemeinsam schauen, welche biblischen Wahrheit liegt der Ruf wahrer Anbetung zugrunde. Und dazu gehen wir in Offenbarung 14, den Vers 7. Offenbarung 14, Vers 7. Der sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet den an, der Himmel und Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Wir wissen, dass das Mahlzeichen des Tieres das Gegenteil davon das Siegel Gottes ist. Und was ist jetzt ein Siegel? Ein Siegel finden wir einmal in Esther. Im Buch Esther finden wir das Siegel des Königs, was das nämlich ausmacht, nämlich Name, Titel und Herrschaftsbereich. Und wir finden hier in Offenbarung 14 eine Anspielung auf den Schöpfergott, der gemacht hat Himmel und Erde und das Meer und die Wasserquellen. Und wir finden in den 10 Geboten ein Gebot, wo auch Himmel und Erde und die Wasserquellen gemacht sind. Und dieses ist tatsächlich ein Siegel, was die 10 Gebote unterstreicht. Denn wir haben den Namen Herr, wir haben den Titel Gott und Schöpfer und wir haben den Herrschaftsbereich Himmel und Erde. Und dieses ist das Sabbatgebot. Und ich möchte, dass die katholische Kirche uns einige Fragen beantwortet. Die habe ich hier mitgebracht. Frage: Welcher Tag ist der Sabbat? Antwort: Samstag ist der Sabbat. Frage: Warum halten wir den Sonntag anstatt des Sabbats? Antwort: Wir halten den Sonntag anstatt des Samstags, da die katholische Kirche die Feierlichkeit dieses Tages von Samstag auf Sonntag verlegt hat. The Convert's Catechism of Catholic Doctrine. Also, wir haben das im Katechismus. Und hier noch etwas. Natürlich beansprucht die katholische Kirche diesen Tausch für sich. Und diese Sache ist ein Zeichen ihrer kirchlichen Macht und Autorität in religiösen Angelegenheiten. Und das sehen wir in einem Brief von Kardinal Gibbons. Wir sehen, die katholische Kirche sagt ganz deutlich, der Sonntag ist nichts Biblisches. Das ist ein Zeichen unserer Autorität. Und weil die ganze Welt ihn hält, ist das ein Beweis. Und das sage nicht ich, das sagt die katholische Kirche. Und tatsächlich, aktuell ist der Sonntag nicht das Mahlzeichen des Tieres, sondern erst, wenn es zum Zwang wird. Erst wenn man nicht mehr kaufen und verkaufen kann, wenn man den Sonntag nicht mehr hält. Erst wenn man sogar um sein Leben bangen muss, wenn man nicht den Sonntag halten möchte, sondern den biblischen Samstag. Dann wird der Sonntag zum Mahlzeichen des Tieres. Und dann erhält der Sabbat seine wahre Bedeutung und seine wahre Wichtigkeit. Es ist jetzt schon wichtig und richtig, ihn zu halten. Weil Gottes Wort es sagt und weil Gott nur das Beste für uns möchte, in allen Dingen, auch wenn wir es nicht verstehen können in diesem Moment. Aber spätestens dann müssen wir eine Entscheidung treffen, ob wir Gott und seine Gebote höher halten als menschliche Gebote. Und jetzt ist noch die Frage, woher kommt es, dass wir das Mahlzeichen an die Hand oder an die Stirn annehmen? Und diese Idee finden wir im Alten Testament, in 5. Mose Kapitel 6, die Verse 5 bis 8. 5. Mose Kapitel 6, die Verse 5 bis 8. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit all deiner Kraft, mit deiner ganzen Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden. Und wenn du in deinem Haus sitzt und auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst und du sollst sie, jetzt kommst, zum Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein. In der Textstelle davor werden die 10 Gebote noch einmal wiederholt. Und Gott möchte nicht, so wie auf dem Bild gesehen, dass wir uns buchstäblich die 10 Gebote an die Hand schreiben mit Gebetsriemen und auf unsere Stirn packen, sondern er wollte damit was anderes. Er wollte, dass wir darüber nachdenken und sie tun. Das heißt, es steht für unsere Gedanken und für unsere Taten. Vertrauen wir auf ein System und haben Angst vor den Repressalien und gehen diesen aus dem Weg und sagen deshalb, okay, ich mache lieber das, oder trage ich die 10 Gebote wirklich in meinem Herzen und sage, Gott, ich möchte dir treu sein, weil ich erkannt habe, das ist ein Zeichen der Treue. Diejenigen, die den Sabbat gesetzestreu halten, werden sagen, ich nehme diese Repressalien in Kauf. Ich werde das tun. Und während die ganze Welt sagt, was sind das für sture Menschen, die den Sonntag nicht annehmen wollen, obwohl es doch jeder sagt, obwohl doch Wunder passieren. Hier zeigt sich der wirkliche Charakter. Folge ich dem Wort Gottes oder folge ich eigenen Ideen und Anschein, wie es aussieht? Und ich möchte mit euch zum Abschluss noch einen letzten Text für heute lesen. In Römer 6, Vers 16. Römer 6, Vers 16. Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen. Sei es der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Du dienst der Person, für die du dich entscheidest, ihr zu dienen. Die Wahlmöglichkeiten hier sind Gott oder dem Tier. Wählst du heute, Gott nachzufolgen? Und auch wenn du es heute noch nicht sehen mögest, dass das so ist, prüfe es nach, studiere es für dich selber. Es ist eine Warnbotschaft, die Gott in die Welt gegeben hat, die so wichtig ist, dass ich nicht schweigen kann. Ich habe deshalb schon oft Anfeindungen bekommen von allen möglichen Sachen. Als ich noch gearbeitet habe, war es schwierig für mich, den Sabbat frei zu bekommen. Aber es war mir wichtiger als meine Arbeitsstelle. Es war mir wichtiger als die Beziehung zu meinen Eltern. Gott hat es Gott sei Dank geheilt. Aber sie haben mich für verrückt erklärt in dem Moment, dass mir so ein Tag wichtiger ist als meine Arbeitsstelle. Ich bitte jeden von euch, im Gebet vor Gott zu gehen und zu schauen, ob es sich denn nicht wirklich so verhält. Und ich lade euch ein, jetzt gemeinsam mit mir aufzustehen und gemeinsam mit mir zu beten, dass Gott uns Frieden schenkt. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir so sehr für dein Wort. Wir sehen, dass diejenigen, die nicht das Mahlzeichen annehmen, deine Gebote halten. Und zwar alle deine Gebote. Großer Gott, wir konnten sehen, warum der Sabbat so wichtig ist, warum er ein Siegel sein wird. Heiland, wir bitten dich, lass uns erkennen, wohin diese Welt steuert. Wir sehen in Deutschland, dass wir fast schon ein Sonntagsgesetz haben, was aber noch nicht mit Verfolgung gebrandmarkt wird. Aber Heiland, dass eines deiner Prinzipien ist, dass dein Reich nicht von dieser Welt ist. Und dass sobald Verfolgung im religiösen Sinne angewendet wird, es nicht dein Geist ist. Das sehen wir bei der Scharia in den islamischen Ländern. Das sehen wir da, wo das Christentum absolute Macht hatte und andere unterdrückt hat im Glauben. Herr, das ist nicht dein Geist, sondern der Geist des Widersachers. Wir bitten dich, dass du uns bei diesem Studium unterstützt und uns erhellst und dass wir sehen, wie wichtig dir dieser Tag ist. Großer Gott, so danken wir dir und bitten das im Kopf.